Sali Christoph, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Hoi Jan, ich danke dir für die Einladung und dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Christoph Zumbühl. Ich bin jetzt gerade frisch 44 geworden.
Ah, okay.
Ich habe gerade Geburtstag gehabt und ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Die älter wird jetzt 14 und die jünger 11,5.
Und meine Mutter arbeitet ja auf dem Gemeindesteinhaus und sie hat immer gesagt, du, wir haben den Gemeinderat, der ist mega spannend, der war in Mexiko und hat mir schon erzählt und den musst du unbedingt einladen und darum bist du jetzt da. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ist der Christoph auf Mexiko gekommen?
Das war die Liebe.
Die Liebe?
Ja, das ist meine Frau, sie heißt Silvia.
Ja.
Sie war in einem Austauschprogramm, wo die Leute aus dem Ausland via Organisationen in die Schweiz kommen bzw. nach Deutschland. Wir haben uns kennengelernt im Jahr 2002, wo sie im Rahmen eines Kulturaustauschs da in Europa war. Ich auf meiner Seite habe dort auch am gleichen Programm teilgenommen, aber als Gastvater. Und in meiner Wohnung war ein junger Mexikaner, der Ricardo. Und eines Tages hat er gesagt, du, ich habe dann Silvia kennengelernt im Vorbereitungscamp in Mexiko. Und sie ist in Deutschland und sie würde gerne die Schweiz kennenlernen. Und mir, du hast ja gerade da ein grosses Sofa und du arbeitest nicht am Freitag. Wäre das nicht etwas, wenn wir sie einladen würden und du ihr am Freitag Zürich zeigen, so als Tourguide? Und ja, dann ist sie gekommen und dann nachher hatte ich dann schon gleich mal das Gefühl gehabt, oi, doch, die gefällt mir. Und am zweiten Tag in Luzern, es ist jetzt wirklich, das ist 2003 im Januar, also das ist jetzt 17 Jahre her. Es war gerade Fasnacht, also die Leute sind noch in den Gewändlis in Luzern gewesen und dort, so auf einer von diesen Brücken, habe ich gedacht, hey, die gefällt mir und mal schauen, ich versuche mein Glück und das, zum Glück hat sie
zugeschlagen.
Genau, hat sie es auch so empfunden und ja, dann hat sie heim müssen und ich bin ihr nachher und habe mich dann auf meiner Seite in Mexiko auch verliebt.
Und wie lange bist du in Mexiko gewesen?
Ich bin angekommen im November 2003. Aber ein paar Monate später, nachdem sie heim ist, bin ich ihr nachher mit einem Studentenvisum offiziell zum Spanisch lernen und halt auch mit der Idee Land und Leute kennenlernen, ihre Familie, auch schauen, wie die Beziehung weitergeht. Und habe schon gleich mal gemerkt, doch, das passt. Hat dann daheim angerufen in die Schweiz und gesagt, du Mami, ich komme genau noch einmal heim, mein Zeug verkaufen, das Militär fertig machen und dann bin ich weg, weil ich sehe meine Zukunft in Mexiko. Letztendlich sind wir dann über 5 Jahre dort gewesen, haben geheiratet, Kinder bekommen, ein Haus gebaut. Und, aber im Jahr 2008 haben wir wieder geredet und beschlossen, wir kommen zurück nach Europa.
Wie war die Zeit jetzt für dich gewesen, abseits jetzt von der Liebe, was sicher sehr schön war, aber so, wenn du jetzt so einen Alltag in Mexiko für dich, wie hat so ein Alltag ausgesehen?
Ganz anders.
Okay,
also,
erzählen wir mal von dem.
Die ersten paar Monate bin ich dort gewesen, habe mich vor allem auf Spanisch lernen konzentriert. Ich bin mit Französisch über, aber habe sonst wirklich und Englisch natürlich auch können, aber Spanisch wirklich fast nichts. Und was ich schon gleich mal anfangen machen habe, ist den Eltern von der Silvia geholfen ihrem Laden. Sie haben so eine kleine Tante Emma Laden an einer Strassenecke gehabt und dort einfach gefunden, ja, ich will helfen und habe dann bei den, dort hinter einer Verkaufstheke gestanden, halt mit meinem begrenzten Spanisch und viel mehr als Buenos Dias, Bonito Dia, muchas gracias, habe ich am Anfang nicht können sagen. Habe dann aber schnell gelernt und mich können dort nützlich machen. Später ist es dann anders geworden. Das ist locker gewesen, oder? Schön, lässig auch. Die Leute haben Zeit zum Schwätzen. Aguascalientes ist eine kleine Stadt für mexikanische Verhältnisse, so Provinz. Und die Leute, sie sind auch interessiert. Oder? Sie schauen dich an und sagen, du siehst aber nicht aus wie ein Mexikaner. Und fragen dann, oder? Wo kommst du her, was ist dein Hintergrund und sind an dir interessiert. Also es ist schön, um dort zu leben, weil Freundschaften können relativ einfach geschlossen werden. So.
Okay.
Dann später habe ich angefangen arbeiten und dann gemerkt, hey, eigentlich die Arbeitsbedingungen, die wir hier in der Schweiz haben, die sind nicht überall gleich gut. Ich habe zum Beispiel in Mexiko Ferien, was ja bei uns Standard ist. Du fährst einen neuen Job an, hast 4 oder 5 Wochen Ferien. In Mexiko ist es so, du schaffst erst mal ein Jahr und kommst dann 6 Tage Ferien über.
Sechs Tage?
Wenn du das erste Jahr geschafft hast. Ja.
Schön, oder?
Ja, das ist eben, sie sind sehr fleissig, arbeitsam und halt auch nicht so geschützt. Oder? Ein Grossteil von der Disziplin dort kommt auch vom grossen Recht von der Geschäfte oder von der Chefinnen und Chefen, die grundsätzlich nicht viel Hemmungen haben, dich von einem Tag auf den anderen auf die Straße zu stellen. Also,
ohne Schutz, ohne
kein Kündigungsschutz, nichts. Das ist ähnlich wie in Amerika, Hire and Fire. Und dann ist natürlich dann auch das Diskutieren mit dem Chef oder der Chefin, machen die wenigsten. Viele Leute sagen, ja, ist gut, Chef. Ja, klar, am Samstag auch noch arbeiten kommen. Ja, klar, Chef, kein Problem, machen wir gerne. Das gibt als Teamleiter ist das angenehm, aber es werden natürlich dann auch nicht immer in jedem Fall alle Probleme in einem Betrieb angesprochen oder beziehungsweise Defizite haben. Das Arbeiten allgemein ist lustvoll.
Ah, okay.
Es ist halt auch Teil von der kommt halt auch, weil es gibt keine Arbeitslosenversicherung. Also wenn du keinen Job hast, gibt es kein Geld. Dann bist du auf dein Netzwerk von der Familie angewiesen. Darum schaust du, dass du den Job kannst behalten und dass dort nichts passiert.
Aber dann gehst du auch um einen Samstag arbeiten.
Genau, oder? Ja. Ja, wo es immer spannend ist, wenn man Sitzungen hat, wie sieht es aus, wer kommt wirklich all zur Zeit? Weil jetzt gerade am Morgen früh um 8 Uhr eine Sitzung, kann es schon sein, dass wenn du mit 12 Leuten abgemacht hast, dann am 8 Uhr sind es nicht ganz 12. Bis dann bei den letzten Eintritt ist etwa 7:45 und die bringt dann gerade eine Runde Kaffee mit, weil...
Ah, wenigstens das!
Als Kompensation, wieso jetzt zu spät gekommen sind. Das habe ich gemerkt, das war für mich eine rechte Umstellung gewesen, gerade weil wir da in der Schweiz
sehr... Strukturen, ja. Sicherheitsnetz hatten, oder?
Ja, und auch Pünktlichkeit, wirklich. Also jetzt gerade im Rahmen des Arbeitsumfelds Unpünktlichkeit, da gibt es ja bei uns nicht viel Toleranz.
Nein! Ich nehme sicher auch beim Hausbau, ist das sicher auch so ein Episode. Eben, kommt jetzt der Gipser oder kommt er jetzt morgen? Dann haben die genau abgemacht. Das ist, glaube ich, schon so. Und so kulturell, wie ist es dort so? Also, du kriegst viel zusammen in den Familien und so. Aber weißt du, ich nehme jetzt schon, ich hätte mich ja lange als Tourist wahrgenommen. Aber dann irgendwann ist ja dann auch irgendwie so. Einer, der immer dort ist, wie hat man den Spagat gemacht, wo man gemerkt hat, ja, der Christoph ist da und hat sich dann nicht mehr so als Tourist wahrgenommen. Hat man da etwas gemerkt?
Ja, das war eben der Vorteil. Dort, wo ich gelebt habe, in Aguascalientes, hat es fast keine Touristen. Okay. Das ist, eins pro Jahr haben die so ein riesen Fest, das heisst Feria de San Marcos. Und das ist so wie eine riesen Kilbe, die geht einen Monat lang. Und zieht Leute aus ganz Mexiko und auch aus dem Ausland an. Und das sind Zehntausende von Leuten, die da jeden Tag kommen. Das ist ein riesen Ding und der füllt sich auch alles, alle Hotels. Aber alles ist voll Menschen und um diese Jahreszeit herum siehst du auch Touristen dort. Aber sonst, stell dir vor, wir sind, ich glaube, etwa 2005 oder 2006 hat es das Amt für Migration dort hat den Tag der Immigranten gemacht in Aguascalientes, eingeladen und gesagt, hey, du bist doch ein Immigrant und komm doch, wir machen doch Workshops und könnt da kulinarische Sachen probieren aus verschiedenen Ländern. Und im Rahmen von einem von diesen Workshops haben sie dir erzählt, wie viele Ausländer gibt es in Aguascalientes. Du musst dir vorstellen, okay. Aguascalientes hat 700'000 Einwohner, also vergleichbar mit Zürich. Und zu dieser Zeit waren wir 1'400 Ausländer in dieser riesen Stadt. Und von diesen 1'100 davon waren Japaner. Weil die Japaner haben dort eine grosse Autofabrik, Nissan zum Beispiel, und haben natürlich viel Personal, das sie auch so dort installiert haben, in verschiedenen Etagen von der Führung. Und dann aber die zweitgrößte Populationsgruppe sind die aus Zentralamerika, so El Salvador, Guatemala. Und dann nachher schaust du immer weiter, aber ja, wo kommen denn die Europäer? Und dann irgendwann bist du bei den Schweizer angelangt und sagst, ja, Schweizer haben wir zurzeit 6 in der ganzen Stadt.
Ach.
Und dann ist natürlich automatisch, oder, wenn du einer von diesen wenigen Exoten bist, ist die Leute so, wo kommst du denn rum? Wenn du sagst Schweiz, oder? Zuerst sagen sie ja USA. Und dann, wenn du sagst, nein, ich komme aus der Schweiz, dann so, oh, sehr gut. Oder hast du gerade riesen viele Pluspunkte und gerade das Gesprächsthema wegen unseren Schocke, wegen den Uhren, wegen den Kühen. Bist immer gerade voll drin in den Gesprächen.
Aber du bist auch noch sehr tätig in der Jugendarbeit. Aber wie sieht die Jugendarbeit in Mexiko, Ausbildung? Kannst du da noch etwas dazu sagen? Ja.
Also, Jugendarbeit, wie wir es hier haben, gibt es dort nicht. Grundsätzlich, was der Staat immer das Problem damit hat, ist, die grundsätzlichen Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Und anders, wo bei uns selbstverständlich ist, ist dort ja, vielleicht irgendwann in Zukunft mal möglich. Aber zurzeit wirklich grosses Thema. Wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel auch eine Arbeitslosenversicherung wäre ja an sich eine wichtige Sache.
Ja.
Aber ist außerhalb der Möglichkeiten.
Und nehme ich sicher auch an bei den Jugendlichen, oder? Wenn sie in den Arbeitsprozess hineinkommen, dann wird auch nicht so Lehrschutz und so, sondern dann musst du einfach wahrscheinlich bügeln und dann nicht funktionierst, gehst aus dem System, oder?
Ja. Ja, dort, was eben dort sehr stark merkst, ist eigentlich alle wollen und müssen an die Uni gehen. Weil du brauchst einen universitären Abschluss, sonst wirst du nichts. Also jetzt gerade die ganzen Handwerker, die lernen das eben, die haben sich das selber beigebracht oder nehmen irgendwann mal jemanden von der Familie nach. Aber es gibt da nicht so ein System, ein Lehrsystem, wie wir da haben, wo extrem wertvoll ist. Sondern es wird alles, also entweder, also wenn du nicht an die Uni kommst und nicht an die beste Uni, dann hast du einen viel schwierigeren Start dort. Also. Darum gibt es viele, die nach der obligatorischen Schulzeit halt einfach schauen, irgendetwas machen wollen. Dann fangen sie auf ein Taxi fahren oder dann möchten sie einen Foodstand auf oder dann ja, gehen sie bei irgendeinem Handwerker anklopfen und fragen um Arbeit.
Ja, und wenn du halt dann, also ich nehme jetzt mal, wenn du keine Arbeit findest, rutschst du natürlich dann auch schnell in die Kriminalität, weil du ja irgendwie gleich ja an Geld hin musst, oder? Man gehört ja da immer Mexiko, Klientel, also Drogen und so. Hast du mit dem auch nicht jetzt die Berührung gehabt, aber vielleicht etwas gehört oder so eine Schwankung gesehen oder?
Ja. Also letztendlich, das ist das, was wir eben gemerkt haben, oder? Als ich im 2003 nach Mexiko gekommen bin, war Aguascalientes eine ruhige Provinzstadt. Ein klein, aber für ihre Verhältnisse, für mich war es doch riesig. So, wow. Und hast gemerkt, es hat sich einfach verändert. 2006 haben sie einen neuen Präsidenten bekommen. Einer, der gesagt hat, eben, mit diesen Narcos, wir dealen jetzt nicht mehr mit denen, sondern wir sie bekämpfen. Also die vorhergehenden Regierungen, die hatten immer einen Draht zu ihnen gehabt, gesagt, so quasi, wir lassen dich in Ruhe, wir lassen dich eure Geschäfte machen und dafür lasst ihr uns auch in Ruhe. Und der Präsident Calderon hat gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr in Zukunft. Jetzt gibt es Krieg. Und das hat zu sehr viel Gewalt auf der Straße geführt. zum einen eben Regierung gegen die Narcos. Und was eben auch passiert ist, haben sich angefangen aufspalten, die Gruppierungen, und sich gegenseitig auch angefangen bekriegen. Und wenn, auch dort ist so, oder? Wenn du mit dem einen Geschäftszweig nichts mehr verdienst, suchst du einen neuen. Und weil es vorher eine Gruppe war, die eigentlich mit dem Drogenhandel, also eigentlich vor allem der Transport, das ist dort so eine Transportroute in den Norden rauf, mit dem haben sie ihr Geld verdient und dann haben sie können eigentlich die Zivilbevölkerung in Ruhe lassen. Und im Rahmen von dem Krieg haben sie immer mehr auch andere Einnahmequellen versuchen. Und das eine ist zum Beispiel Schutzgelderpressung. Kleine Geschäfte, die eigentlich kaum genug zum Leben haben, die, ja, kommen so wie der Mafia-Film und sagen so, du zahlst jetzt von jetzt wegen Schutzgeld, sonst fackeln wir den Laden ab. So. Also nein, sie sagen es natürlich so, damit dir nichts passiert. Also es ist, sie gehen es natürlich so aus, wir beschützen dich, ja, oder vor dem Bösen dort draussen. Und dabei sind sie es. Was auch passiert, sind Entführungen. Das ist, am Anfang sind das die Reichen gewesen, die ja, Geld hatten, die entführt, hast du auch von Millionenbeträgen können lesen in der Zeitung wegen Lösegeld. Es ist dann aber immer mehr auf den Mittelstand losgegangen. Und auch von verschwundenen Kindern hast du immer mehr gehört. Und halt eben, die Geschichten sind immer näher gekommen. Früher sind sie an den Grenzen oben gewesen, weit weg oder in den grossen Städten, wo du können sagen, ja, weißt, das betrifft mich nicht. Ich bin nicht reich. Mhm. Wir wohnen nicht dort. Und dann so, oh, jetzt ist in Agus Calientes wieder ein Kind verschwunden. Wir mit zwei kleinen Mädchen und ich mit dem halt Gesicht vom Ausländer. Irgendwann habe ich gefunden, hey, weißt, wenn es mir etwas gibt, dann ist das eine. Aber wenn eins von meinen Kindern verschwindet und die werden auf der Straße geklaut, im Supermarkt.
Ja. Ist jetzt gerade vor letzter Woche von der Schule einfach mitgenommen worden. Und weil die Mutter eine Viertelstunde im Stau gestanden ist, ist einfach mitgenommen. Und dann, ja. Mhm. Hast du den Tod aufgefunden, wegen Organhandel.
Genau.
Und dann denkst du so, ja.
Aber weißt du, und solche Geschichten, das ist dann krass. Also das ist dann das, was richtig einfährt und wo dann auch irgendwann so ein Klima von der Angst macht, wo du sagst, ja, ich kann nicht mehr aus dem Haus, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Das war auch, als wir unser Haus, kaum haben wir es fertig gebaut, und du baust dort so, dass alle Fenster vergittert sind.
Also das auch ist nicht ein schönes so, Gefühl.
Aber das ist nicht so wie bei uns bei den Villen, sondern jedes, also nur so kleines, günstiges Häuschen, hat einfach massive Gitter vor den Fenstern. Und dann ist es 10 Tage gegangen und dann ist es schon eingebrochen gewesen, den Tag durch. Und so die massive Fenstervergitterung ist rausgewuchtet worden, aus der Verankerung raus. Und ja, ein paar Tage später haben sie das Auto noch aufgebrochen und das gibt halt schon, das nimmt dir das Gefühl von Sicherheit. Oder so, ah, mir ist da wohl.
Ja, jetzt grad, ja. Dann fühlst du nicht mehr heimelig.
Nein.
Wie würdest du denn so jetzt auch, du bist ja auch politisch aktiv, so die politische Landschaft Mexikos beschreiben? Sind das einfach die Reichen, so im russischen Jargon Oligarchen? Ich weiß nicht, wie bei Mexiko ist, aber es ist so ein System.
Ja, es ist also grundsätzlich, sie haben mehr Parteien, als man es zum Beispiel von den USA kennt, wo es ja nur 2 gibt. Sie haben lange nur eine gehabt, so PRI, die war sehr stark gewesen. Und eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten sind auch andere Parteien entstanden, die so ein bisschen Vielfalt schaffen. Grundsätzlich ist so ein schwieriger Teil ist das mit der Wiederwahl, weil in Mexiko kannst du ein Amt, so kannst du das Amt nur eine Periode lang ausführen. Also egal, ob du Gemeinderat bist, Präsident oder Senator, das geht genau nur einmal. Und das ist so ein Problem, weil wer gibt sich da Mühe, zum gut zu sein, um wiedergewählt zu werden? Und dort ist dann eigentlich die Parole, ich nehme in dieser Zeit so viel ich kann und bringe halt auch Familie, Verwandte, möglichst den Clan in die Jobs hinein, damit das ja bei uns in der Familie bleibt, weil der Familie kann man trauen. Ja. Und das ist dann auch so, oder? Stell dir vor, bei uns gibt es alle 4 Jahre Gemeindewahlen. Das würde heissen, dass ich als neu gewählter Gemeinderat komme und sage, ich tue jetzt meine Abteilung auswechseln. Also, ich bin jetzt in Steinhausen Sicherheitschef und für das Wasser- und Elektrizitätswerk verantwortlich und wenn in Mexiko wäre, das, läuft das so, dass du wirst gewählt und dann sagst du so, und jetzt kommen zuerst mal meine Leute. Obwohl ja eigentlich dort in der Verwaltung hast du ja die, das ganze Know-how. Die wissen, wie es geht, die wissen, wie es funktioniert.
Aber also, nicht, dann schaust du für dich.
Also. Dann schaust du für dich und das heisst natürlich jetzt mal, wenn Wahlen sind, gehen ganz viel, ja, gehen wieder viel Wissen verloren. Und was eben auch traurig ist mit der ganzen, das ist ja, das geht alles ins Thema Korruption rein und sie kommen damit durch. Weißt du, auch dort liest sie in der Zeitung, was wieder passiert ist, aber da rollt nachher kein Kopf. So, ja, oder man kennt es ja.
Ja, man kennt es, ich bin anders wie die anderen von der anderen Partei. Aber das mit der Nachhaltigkeit ist schon auch eine Frage. Wenn du ein Amt durchkommst, kannst du nicht auf solide Mauern bauen, oder?
Ja.
Aber wie würdest du jetzt auch, du, wo du unten warst, die Beziehung Amerika-Mexiko beschreiben? Oder bist du so Mitte vom Land gewesen, dass du das nicht mitbekommen hast? Oder wie nimmt man das als Mexikaner wahr, wenn der grosse Bruder USA irgendwie sich
räuspert? Ist ein schwieriges Verhältnis. Also, was man merkt, die Faszination dort. Also in Mexiko, jeder Familie gibt es jemanden oder mehrere Mitglieder, die dort leben oder dort gelebt haben. Jede Familie hat Beziehungen zu den USA in einer Form. Denn, was natürlich sie bringen Arbeit. Also auch der ganze grenzüberschreitende Handel, das ist etwas sehr Wichtiges. Also, wenn du dann auch da liest, oder, dass der Präsident Trump Strafzölle installieren gegenüber Mexiko, das ist dann schnell verheerend eigentlich für beide Seiten. Weil, oder, es gibt gewisse Sachen, jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie, oder, dann, das gleiche Gut wechselt ein paar Mal über Grenzen hinein. Also es wird wieder weiterverarbeitet und dann wird es wieder in den Norden gekarrt und dann machen sie dort etwas und dann gehen sie wieder zurück nach Mexiko in die nächste Fabrik, wo dann ihren Teil macht und dann geht es wieder nach Amerika. Oder zum Beispiel Kabelbäume für die Autoindustrie. Oder die Kabel, die kommen zuerst von Amerika nach Mexiko. Dort werden zu Kabelbäumen gemacht mit Stecker dran. Das sind ja sehr komplexe Dinge für die Autos. Und dann nachher geht es wieder nach Amerika rauf und werden dort in Autos eingebaut. Und
wo dann vielleicht wieder könnte nach Mexiko.
Genau, und das wird nachher wieder nach Mexiko exportiert unter Umständen. Und wenn du natürlich bei jedem Arbeitsschritt immer wieder einen Zoll drauf tust, ist das eigentlich für niemanden hilfreich.
Und wahrscheinlich der kleinere muss mehr blechen wie der grössere, oder?
Ja, weil halt eben auch die Dings, oder die, was du da so kannst lesen, eben Mexiko selbst zum Beispiel für die eigene Grenzmauer zahlen, das ist natürlich schon aus der Position des Stärkeren. Wir können das und ihr könnt ja eh nichts machen, oder? Halt, weil die Länder so verflechtet sind. Bei den Leuten, viele träumen wirklich davon, eines Tages können in die USA auswandern, dort sich ein besseres Leben aufbauen. Sie nehmen es aber schon wahr, dass sie dort nicht gleich voll genommen werden oder als gleichberechtigte Menschen behandelt werden. Aber es ist wie so im Kampf ums Überleben. Ja, machst alles. Also, aber man muss halt schon sagen, in Mexiko gibt es etwa 120 Millionen Einwohner und wahrscheinlich 40 bis 50 Millionen leben um die Armutsgrenze herum. Also wir müssen wirklich schauen, was habe ich morgen zu essen.
Und dann schaut man einen Hollywood-Film und träumt wahrscheinlich von dem grossen San Francisco oder so. Aber nachher, dass man dann gleich zuerst ein Tellenwäscher ist und muss Angst haben, ein Migrant zu sein und eben durch. Jeder Präsident ist einer dafür oder der andere wieder dagegen. Okay. Und dann muss er wieder Ausschaffung. Also ein schönes Leben ist vielleicht schon aber auch was Anstrengendes, das nehme ich jetzt mal so an. Oder? Aber wie nimmst du die Medien wahr? Ist das denn auch korrupt? dort jetzt auch ein Medienmogul, wie jetzt früher so ein super Beispiel, ist in Italien der Berlusconi gewesen, wo man gar nicht so eben gehört hat, was in dem Land stinkt, sondern er hätte ein bisschen mauscheln können. Du im Ausland hast dann eigentlich den Blick gehabt aufs Land. Ist das in Mexiko auch ein bisschen so?
Ja, also das ist die Gesellschaften, die sind sehr stark. Also eben die, dem, wo eben der Fernsehkanal gehört, dem gehört auch noch anders. Und die arbeiten zusammen, sie schauen zueinander und ja, weißt du, das kann zum Beispiel bis dort hingehen, dass das auch in die Politik hineingeht. Ja. Also mit der Fabrikbesitzer kommt und sagt zu den 500 Angestellten, die an den Förderbändern arbeiten, Leute, so, wir gehen jetzt zusammen abstimmen. Und ihr stimmt für diesen Kandidaten. Und quasi, das müssen sie sich bestätigen lassen, für wen sie abgestimmt haben, dass das, und das ist dann eben schon, die Leute haben kein Recht, was sagst du, machen wir. Ja, weil wenn du sagst, nein, machen wir nicht, ja, dann.
Auf die Straße gestellt, oder?
Und das ist dann natürlich schon, wenn denn du eigentlich deine Stimme musst, jemandem abgeben, der genau weiss, ja,
der hilft mir,
der hilft dem Chef.
Der hilft dem Grossen,
oder? Genau, das ist der Bitter. Und es hat so einen Fall gegeben, unglaublich. Stell dir vor, der Ständerat, in Schweizer Verhältnis reden, der Ständerat hat Ende Legislatur herausgefunden, ja, wir haben noch Führungsbudget. Also umgerechnet sind das 3,5 Millionen Franken, die sie noch gefunden haben. Also 70 Millionen Pesos sind das gewesen, damals, wo sie gefunden haben, das Budget, wir haben noch Führungs. Was könnte man mit dem machen? Und dann hat doch der eine Ständerat den Top aufgehoben und gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir es unter uns verteilen? Und dann nachher haben sie gesagt, gute Idee. Machen wir eine Abstimmung, einstimmig gewonnen. Die haben das Geld untereinander verteilt. Weißt du, so etwas kommt, das ist sogar in der Zeitung gekommen. Ist so. Also weißt du, da ist kein Peso, hat müssen zurückgezahlt werden.
Oder in Strafen.
Ja, oder weißt du, Und jetzt der neue Präsident, der Manuel Obrador, der macht ein paar Sachen. Der hat andere Ideen, hat andere Wege. Und trotzdem liess ich auch dort wieder an. Er will die Gesellschaften kappen, die bis jetzt an der Macht waren, aber wieder eigene installieren. Gewisse Sachen tönen sehr gut. Ich frage mich einfach immer, ist es wirklich so gut, wie es tönt? Oder hat es auch dort eine dunkle Seite, wo man nicht drüber tritt?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich auch noch kurz besprechen will, hast du auch Berührungspunkte, wie sieht das Bild von Behinderung aus? Wie reagiert der Mexikaner auf Behinderung? Wie wird dort zumindest geschaut? Oder schaut dort auch die Familie? Wie sieht so ein Bild aus?
Also, grundsätzlich das Positive dort in Mexiko ist, dass die Menschen sehr menschlich sind.
Okay.
Also, innerhalb von der Familie. Also, du wirst nach Möglichkeiten gefördert. Halt, in vielen Familien, wenn das Geld eben knapp ist, ist das dann umso eine größere Belastung, gerade weil eben der Staat nicht hilft. Also zum Beispiel Gesetzesvorschriften, die werden gut umgesetzt. Also zum Beispiel behindertengerechtes Bauen, das wird gut gemacht. Also in den öffentlichen Räumen kommst du überall rein, dort wirst du nicht diskriminiert. Aber wenn jetzt du die Idee hast, ja, ich kann irgendwo ein Gesuch stellen wegen Förderbeiträgen, oder wegen Unterstützung, oder wenn du zum Beispiel eine Wohnung umbauen können, so, dort merkst du halt einfach, dass der Staat sehr limitiert ist.
Ja, die Gesundheitsversorgung auch, oder wenn du eine Behinderung hast und Ding.
Ja, was jedes Jahr gibt, ist um die Weihnachtszeit um einen Teleton. Das ist so eine grosse Weihnachtsveranstaltung, ähnlich wie bei uns jeder Rappenzelt, wo viele Spenden gesammelt werden, wo dann Menschen mit Handicap zu gut kommen. Das ist aber letztendlich auch auf privater Basis. Also eine von der grossen TV-Anstalten macht das. Und klar, es ist viel, viel Gutes dabei, aber auch viel Eigenwerbung. Oder? So halt, ja, schauen, wir machen etwas, oder wir machen mehr als der Staat. Also, das.
Die Millionenbeträge hätte ich so verteilen, oder? Aber
ja, aber es wird dann auch als Plattform genutzt. Und was natürlich schon halt auch muss sagen, ist, je nach Familie kann es dann auch sein, dass versteckt ist, weggesperrt. Also, ja. Weißt du, so, über das wollen wir nicht reden.
Ja, muss man nicht mal gross in der Schweizer Geschichte schauen. Früher hat man uns auch versteckt. Oder? Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Oder was man ja auch so gehört, das ist auch ein tiefer Glaube da, dass dann irgendwie das als Sünde oder als, ja, wie soll ich sagen, als Straf angeschaut wird. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja, dass das auch so angeschaut wird.
Oder? Ja, und das merkst du dort, gerade weil ein Grossteil von den Mexikanern katholisch sind, also über 90%. Und die Kirche hat dort noch Macht, wie bei uns vor 40 Jahren. Es sind dann natürlich auch solche Konzepte oder Ideen, so, klar, oder? Da muss irgendwann mal gesündigt worden sein. Ja. Und das macht es natürlich auch schwierig, um über so Sachen zu reden. Weißt du, auch über andere Lebensformen. Weißt du, zum Beispiel auch Homosexualität, das ist etwas, das gibt es nicht offiziell. Also,
wahrscheinlich im Untergrund, oder? So wird es ja gleich. Ja. Aber wahrscheinlich weniger geschützt, dann hat man wieder die Probleme, weniger Aufklärung.
Ja, und du eben darfst nicht darüber reden, weil es kann sein, dass du aus der Familie verstoßen wirst. Also weißt du, dass der Vater sagt, so, hallo, gibt es bei unserer Familie nicht, dort ist die Tür. Und dann wird dann nachher totgeschwiegen. Oder weißt du, eine junge, unverheiratete Frau, die schwanger wird, schickst du aufs Land, dass sie irgendwo bei der Familie das Kind bekommt. Und bestens bleibt sie dort. Oder dann, wenn sie dann wieder zurückkommt, ist das dann irgendein Cousin oder so, was sie dabei hat. Aber sicher nicht das eigene Kind. Oder?
Und nachher, deine Töchter sind in Mexiko geboren?
Ja.
Und wie alt waren sie, als sie in die Schweiz gekommen sind?
Wir sind, wir haben 2008 angefangen zu diskutieren und gesagt, hey, wir müssen uns weiter. Ja, ich will zurück in die Schweiz, weil ich habe Angst um die Familie.
2008 wollte ich noch kurz reinhaken. Das ist der Obama an die Macht gekommen. Hat man das irgendwie gemerkt in Mexiko? Er hat die Dreamers und auch die Kinder der Dreamers wollten ja eigentlich, wollen, dass sie im Land bleiben. Hat da Mexiko etwas gemerkt?
Also ich glaube, die Hoffnung
ist da.
Die Hoffnung auf Wechsel ist wirklich so gross gewesen, wie schon lange nicht mehr. Also, die ganze Kampagne, die hat ja so gut getönt und der Anfang hat so gut ausgesehen, dass wirklich die Hoffnungen da sind, hey, jetzt wird das Verhältnis ein bisschen besser, weniger von Konkurrenz zu richtig Partnerschaft, oder? Weil die zwei Länder sind so verhängt miteinander. Aber bei uns ist der Grund gewesen, hey, wir müssen schauen, dass wir gesund bleiben, dass uns nichts passiert. Und ich habe der Firma gesagt, hey Leute, ich gehe zurück in die Schweiz, aber ich gebe euch jetzt ein halbes Jahr zum Nachfolge organisieren. Ich bin der Teamleiter in einem Einkaufsprojekt und einfach gefunden, hey, ich will es sauber machen. Auch wenn ich natürlich als Arbeitnehmer hast auch kurze Kündigungsfristen, aber ich habe einfach gefunden, nein, das ist
ein bisschen Ethik und ein bisschen Moral, ja, oder?
Genau, ich will das richtig machen. Und dann hat der Chef gesagt, du eigentlich, wir würden so einen wie dich suchen für ein neues Projekt in Spanien. Es ging dort etwas zum Aufbauen. Die mexikanische Firma hat dort schon ein Büro gehabt, schon ein paar Jahre. Und dann wäre es darum gegangen, ein neues Projekt aufzubauen. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich klingt das noch gut. Weil von Spanien aus sind wir gleich in der Schweiz. Also dann können wir wieder die Verwandtschaft dort besuchen. Man redet Spanisch, das heisst, es ist für Silvia einfacher zum Starten. Und so sind wir dann eigentlich Anfang 2009, also ich bin schon im Oktober vorausgegangen Und im Januar 2009 habe ich die Familie nachgezogen nach Spanien, nach La Coruña. Das ist im Norden, in der Nähe von Santiago de Compostela.
Ja.
Es ist nördlich von Portugal und ganz ein anderes Spanien, als ich von der Kindheit kennt von meinen Badeferien. Das ist
ja, Süden und der Norden ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Unterschied.
Genau, ja. Ja, und was wir dann auch gemerkt haben, da sind wir dort angekommen und dann ist gerade die Wirtschaftskrise losgegangen, die Finanzkrise. Und die hat uns dann Schwierigkeiten bereitet, weil der Silvia hat seine Arbeit auch versprochen gehabt und aus der ist dann nichts geworden. Und dann sind wir dann nicht allzu lange in Spanien geblieben. Wir hätten länger bleiben, aber nach einem Jahr habe ich dem Chef wieder gesagt, du, ich gehe Richtung Schweiz weiter, weil das entwickelt sich nicht so, wie ich
erwartet
habe. Ja. Und darum bin ich dann seit im April 2010 zurück in die Schweiz gekommen. Und wie das Schicksal so will, wieder in Steinhausen, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin.
Und du hast die Schweiz schon ein bisschen gekannt und deine Frau da ganz kurz. Aber wie war es für Kind gewesen? Also weißt du, wenn du in Mexiko und ein bisschen Spanien gehst, was ist so ein grosses Erlebnis für deine Töchter, die du gesehen hast? So.
Es ist. Also für sie war die grosse Umstellung, auf Schweizerdeutsch zu reden. Weil
okay.
Ich habe mit ihnen. Also gut, Nathalie, sie ist dann noch, als wir in die Schweiz kamen, keine zwei gewesen. Ja. Also, Babyalter hat sie von dem nicht viel mitbekommen. Aber Sophie, die ist schon 4,5 gewesen. Und was ich eben in Mexiko die ganze Zeit gemacht habe, in Spanien, ich habe mit ihr Schweizerdeutsch geredet und sie hat mir einfach auf Spanisch geantwortet. Und dort war natürlich die grosse Umstellung, jetzt auf Schweizerdeutsch reden. Dort halt auch das Schweizerdeutsch verstehen können. Also das haben wir auch gemerkt, zum Beispiel meine Mami, ihre Grossmami hat ja fast das gleiche Schweizerdeutsch wie ich und trotzdem die kleinen Nuancen können verstehen, richtig einordnen und entsprechend können antworten. Es ist dann nachher gerade die Kinder gekommen und innerhalb von ein paar Wochen ist das kein Thema mehr gewesen. Gerade weil sie hat es ja verstanden. Es ist dann einfach nur noch ums Reden gegangen, aber das ist dann schnell gekommen. Was schön war, ist, wir hatten dann wieder Familie, weil das war natürlich in Spanien speziell. Wir waren beides Migranten. Weit weg vom ganzen Clan von Mexiko und weit weg noch von meiner Familie. Also dort sind wir halt wirklich nur noch wir vier sind Familie gewesen. Das ist in der Schweiz wieder anders geworden. Ich habe meinen Freundeskreis wieder aktivieren, die ganze Verwandtschaft können besuchen. Und natürlich vom ganzen Lebensrhythmus her haben sie es dann schon gemerkt, dass es anders ist. Halt auch, weißt du, das Herzliche. Also in Mexiko ist die Familie so wichtig, auch körperlich, oder? Man tut sich viel umarmen. Man sagt sich so Sachen wie, ich habe dich gern. Du bist mir wichtig. Wo so Sachen ist, wo bei uns, das ist wie selbstverständlich. Also weißt du, das ist
ja, es ist eher so nonverbal,
ja.
Wird das so mitgeliefert, aber ja, es ist eher kühl.
Ja. Und
nicht, dass er nicht da ist, aber es ist eher kühl.
Genau. Oder, und zum Beispiel, oder, ihr Cousin von der Silvia dort in Mexiko, die haben mich begrüßt, das wäre ich auch. Weißt du, und das sind Cousins oder noch eins weiter aussen. Ja. Weißt du, bei mir in der Schweiz, man kennt die ja. Kaum, oder nicht.
Zwangsweise,
und dann in Mexiko sagen sie, hey, Primo, das heisst Cousin. Und ich so, ich, Primo?
Das muss man erklären.
Ja, Frau wäre doch deine Cousine. Und weißt, da schauen wir nicht so genau an. Du bist Familie, du gehörst dazu. Und das gibt ein extrem schönes und warmes Gefühl, weil halt einfach, du bist schnell mal dabei und merkst, ich bin diesen Leuten irgendwie wichtig. Und in der Schweiz, auch wenn du dass du da auch bist, wenn es dir nicht regelmässig gesagt wird, ist dir halt schon so, bin ich es wirklich?
Ist das auch das, was euch oder dir jetzt auch ein bisschen fehlt, das Warme, das, also nicht, dass das da nicht ist, aber einfach das dass es gesagt wird oder so. Ist das das, was fehlt?
Ja, es ist auch, oder, wenn ich dann, das ist das, was ich dann gemerkt habe, oder, wenn ich zurückgekommen bin. Mich hat Mexiko verändert in diesen paar Jahren. Ja. Und die Familie, aber meine Geschwister, die haben da ihr Leben, meine Mami auch. Und dann, oder wenn ich dann zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ja, eigentlich müssen wir doch mehr in der Familie machen. Oder? Silvia, sie war mich geschockt, wo sie mich kennengelernt hat, ich als Junggesell, so einmal pro Monat der Mami anrufen, falls überhaupt. Sie so, was, haben die Streit? Und ich so, nein, das ist einfach, bei uns ist so das Abkommen, wenn man nichts hört, ist alles gut. Und dort ist irgendwie so, wenn du zwei Tage nichts hörst, ist nicht gut. Oder, und dort oder, bin ich dann zurück und gefunden, hey, eigentlich ist es doch schön in der Familie, oder? Die Familie ja, spüren und sehen.
Das ist ja für sie eine Kulturschock. Ja. Der Christoph plötzlich da mit seiner Frau immer kommt und sagt, komm mir wegen etwas.
Genau, jetzt kommt er schon wieder. Ja. Und das ist, ja, das ist dann halt auch, musst, ja, da, so ist das Leben, oder? Eben, das ist, wir haben uns beide, also wir haben uns alle entwickelt und klar, das merkst du jetzt natürlich auch, ich bin in diesen Jahren Mexiko, Mexikaner geworden. Und Silvia, mit jedem Jahr, wo wir jetzt hier in der Schweiz sind, wird sie mehr und mehr Schweizerin, halt auch ja. Unsere Werte, oder? Und das ist auch wie schön...
Lebensstandard, ja. Wie plötzlich anpasst.
Ja, von der, das ist auch schön, oder, wenn es klappt mit der Integration, du wirst eher wie die Leute vor Ort. Es ist halt einfach vom, ja. Von der Lebensfreude her, ist schon, wenn du fragst, vermissest du das manchmal? Ich sage, ja, weil das ist halt schon etwas da, wenn du schaust in der Schweiz, wir haben so vieles, uns geht es eigentlich so gut und trotzdem, wir machen uns permanent Sorgen. Was ist morgen? Was ist mit dem? Wie sieht es dort aus? Was ist, und einfach mal sagen, hey, eigentlich habe ich doch alles zum Leben, eigentlich geht es mir gut. Zurzeit könnte ich doch eigentlich wunschlos glücklich sein. So.
Ja, das wäre auch die anschließende Frage. Aber du bist runtergegangen, bist ein Migrant gewesen in Mexiko. Nachher sind alle miteinander in Spanien ein bisschen verrückt gewesen, fast ein bisschen abgeschottet. Und jetzt in der Schweiz, wie würdest du die drei Passagen jetzt beschreiben? Und was ist so, wo du sagst, ich bin froh, das zu sein und wo gibt es auch so, wo du denkst, da müsst ihr vielleicht ein bisschen mehr offen sein, weil die andere Seite jetzt auch ein bisschen kennst.
Ja, also das ist dort, wo ich da zurück in den Arbeitsprozess gekommen bin. Ja. In die Schweiz habe ich das gemerkt. In Spanien habe ich einfach gesagt, hey, Leute, ich habe dort selber gekündigt. Das ist etwas, was in Spanien niemand macht. Weil wenn du selber kündigst, hast du keine Unterstützung von der Arbeitslosenkasse. Das heisst, du schaust, dass du dort entlassen wirst. Und ich habe einfach gefunden, nein, es stimmt nicht. Ich verdiene zu wenig, wir schliessen die roten Zahlen als Familie. Ich arbeite zwischen 50 und 60 Stunden in der Woche für einen Hungerlohn. Das kann es nicht sein. Und darum habe ich gefunden, ich ziehe einen Strich. Und dort in Spanien haben sie gefunden, du gehst freiwillig. Also das kannst du doch so managen, dass du entlassen wirst. Oder? Und du hast eine Abfindung und hast arbeitslos. Und ich habe gefunden, nein, also für mich stimmt es nicht mehr, ich gehe jetzt. Als ich dann aber zurück in die Schweiz gekommen bin, habe ich dann gleich mal gemerkt, hey, Mann, das ist im Fall, das ist eine Herausforderung. Also das Erste, was wir auf dem RAF gesagt haben, ist, wir sind nicht für dich zuständig. Und ich habe so gefunden, was? Jetzt habe ich doch die ganze Zeit immer eingezahlt. In Spanien bin ich in Mexiko der freiwillige AV angeschlossen gewesen. Ich habe gefunden, ja, ich behalte mir die Tür offen.
Ja, finde ich irgendwie weitsichtig.
Ja, das ist halt, weisst du nicht, oder? Was bringt das Leben? Und in Spanien haben wir dann gesagt, die Sozialwerke, weil Spanien selber hat, brauchst du das nicht mehr. Also wir können dich nicht mehr als Mitglied behalten in der freiwilligen AV. Aber du bist wieder dabei. Und dann auf dem RAF haben sie gesagt, ja, sorry, Spanien ist für dich zuständig. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, aber hallo, in Spanien, wenn du dort kündigst, hast du kein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung. Und wir sind doch jetzt hier in der Schweiz. Dann haben sie gesagt, ja, das ist egal, das ist EU-Recht und du musst mit ihnen schauen. Und ich so, ja, aber die hilft mir nicht. Und dann haben sie gefunden, ja, für Leute wie dich gibt es sonst noch das Sozialamt. Und ich habe so gesagt, ja, ich bin kein Sozialfall, ich will arbeiten, ich kann arbeiten, ich brauche jetzt einfach Unterstützung jetzt, um wieder Fuß zu fassen. Weil, was ich dann schon gemerkt habe, wenn du aus dem Ausland kommst, obwohl du Schweizer Ausbildung hast und Schweizer Arbeitszeugnis, die halt nicht die neuesten sind, Aber es ist nicht so einfach, um wieder zurückzukommen und Fuß zu fassen.
Ja, aber Bewerbungen schreiben,
der ja, Standard. Ja, das wird so... Das, eben, du kommst in einen Prozess hinein, aber erstens, es ist langwierig. Und zweitens, die Jahre, die du zwar geschafft hast, aber nicht gleich dokumentiert, wie wir es hier in der Schweiz machen, eben mit Arbeitszeugnis, das und das. Ich habe mir dann in Spanien gleich, ich habe etwas eingefordert und gesagt, hey, ich brauche das, weil das brauchst du in der Schweiz. Um wieder einen Job zu finden. Und dann haben wir da etwas aufgesetzt, aber so grundsätzlich das Misstrauen, ja, ich meine, Papier nimmt alles an, oder? Ja, dass da die Firma irgendetwas ausstellt, das hat ja für sie keine Konsequenzen, oder? Dass du das glaubst, ja. Hey, dass ich bin das, was auf dem Papier steht, und ich bin bereit, um etwas zu leisten. Auf der anderen Seite eine extreme Dankbarkeit, oder? Wenn, wo sie mich angestellt haben am ersten Ort. Und halt auch so das Einordnen können von Umständen. Wo ich früher auch gemerkt habe, ich bin viel geschnädenfräsiger gewesen. Also es hat, eine Frage war zum Beispiel, Sie, Herr Zumbühl, Sie sind dann aber nachher in einem Büro mit 4 Leuten. Sie werden kein eigenes haben. Geht das für Sie? Dann muss ich sagen, hey, es ist nur so gut, weil in Mexiko bin ich in einem so einem Callcenter-ähnlichen Büro gsi, also mein Kistli hatte.
Ja,
vielleicht mit den Wändli rundherum. Also vielleicht 1,5 Quadratmeter Arbeitsfläche und mit 80 Leuten im gleichen Raum, wo alle permanent am Telefon sind. Eine riesen laute Geräuschkulisse. Schwierig zum Arbeiten so, aber machst was du kannst. Und darum, wenn die Frage kommt, ja, Sie sind jetzt 4 in einem Büro. Geht das? Das ja, easy. Oder bei uns, wir haben nur 4 Wochen Ferien im Jahr. Und, oder bei gewissen, ja, gewisse Kandidaten sagen schon so, nein, 4 Wochen geht sicher nicht. Und,
aber wenn du nachher sagst, in Mexiko sind 6 Tage lang am ersten.
Genau, und dann auch weiss einfach, halt die Dankbarkeit, hey, wow, was ihr mir da anbietet, ist super. Und ich komme gerne.
Aber wenn sind das nächste Mal in Mexiko? Gehen die gleich noch ab und zu?
Ja, jetzt, wir planen jetzt für das nächste Jahr.
Okay.
Weil dann unsere ältere Tochter wird 15. Und 15 ist in Mexiko ein wichtiger Geburtstag. Es gibt dann ein grosses Fest, das heisst 15 años. Und das ist so wie eine kleine Hochzeit. Ich glaube, das ist geschichtlich ist das wirklich so, dass die jungen Mädchen sind eigentlich der Gesellschaft präsentiert worden und so quasi, jetzt sind sie im heiratsfähigen Alter, aber es hat wieder neue Brüte rum. Und diesen Teil gibt es natürlich nicht mehr. Also in Mexiko wird jetzt auch in Mexiko wird jetzt später geheiratet, aber das so Fest...
Das Traditionelle, ja, oder?
Das ist erhalten. Und weil, das sind natürlich Familienfieber darauf hin, aus Mexiko. Und wir selber finden das auch. Also das ist... Das wollen wir ihr ermöglichen und darum planen wir das auf nächsten Sommer.
Mal, da bin ich dann sehr gespannt, was man dann zu erzählen hast. Nein, Christoph, wir waren eigentlich fast am Schluss. Aber warum hast du für das Interview dann schlussendlich zugesehen, wenn ich dich angefragt habe, nach meiner Mutter, wo sie gesagt hat, du musst Christoph interviewen?
Ja, weil ich finde es eine gute Sache, was du machst, dass du die... dass du so kreativ bist und immer wieder an Gesprächspartner herankommst. Und wenn ich da habe ich gefunden, wenn ich dich in deiner Sache unterstütze, mache ich das noch so gerne.
Und wie hat es jetzt gefunden? So? So. Jetzt haben wir fast eine Stunde geredet.
Ist mir nicht eine Stunde vorgekommen.
Sehr schön, wir auch. Und eben wie jetzt jeder Gast, lieber Christoph, hast du noch etwas, was kannst du auf den Weg geben, wo ich einmal nichts sagen habe? Und ich bedanke mich recht herzlich und danke vielmals.
Also, was mir jetzt in diesen knapp 2 Jahren politisch unterwegs stark eingefahren ist, ist wie eben wichtig, dass es ist, dass sich die Leute engagieren für Politik. Also von daher wunderbar, dass es jetzt auch mehr Junge wieder gibt, die sich für Politik interessieren. Das Wichtigste vor allem, geht wählen, geht abstimmen, nehmt die Gefäße wahr. Und sagt euch eure Meinung, weil nur wenn wir die hören, dann können wir darüber diskutieren und wissen, dass eben nicht alle das Gleiche denken, sondern dass da noch andere Ideen rum sind. Ich danke dir, Jan, ganz herzlich für die Gelegenheit bekommen zu haben, mit dir zu reden und wünsche dir auch in Zukunft alles Gute.
Danke vielmals.